Ja, das sind die Startschwierigkeiten am Montag, aber das liegt wahrscheinlich am Wetter und vielleicht auch an den Nachrichten, an diesen furchtbaren Nachrichten, wenn man sie früh schon konsumieren kann. Heiligenverehrung nach Trump-Art, Musk und Trump wieder vereint, meine Güte. Hat Sergej Lochtofen schon die Nachrichten gelesen? Hallo?
Ja, ich hatte erst gedacht, ich bin bei der Telekom in eine Schleife geraten. Ja. Das hat ein bisschen gedauert heute. Ich verlass mal einfach unseren normalen Pfad und geh mal mit der guten Nachricht nach vorne.
Ja.
Der Staatsbesuch der Familie Geis in Thüringen, der ist wirklich beendet. Also es sieht so aus, als ob wir diese Woche keine Nachrichten mehr davon bekommen, irgendwo in den Medien. Das ist doch schon eine sehr, sehr gute Nachricht, denn diese Heimsuchung hat mich schon ganz schön zum Nachdenken gebracht. Ich weiß nicht, ob Sie es mitbekommen?
Ja, mich hat das massiv verstört. Ich dachte, das ist irgendwie ein Test. Dass man, also
Also meine Großmutter hatte für diese Leute eine ganz einfache Bezeichnung. Ja? Mischpoke.
Also wieso diese Mischpoke, die mit ihrem Reichtum, weiß nicht, wie sie den erworben haben, aber da noch hausieren, als ob das ein Vorbild ist, diese Idioten, oder?
Naja, jedenfalls waren hier alle damit beschäftigt, die zu unterhalten. Ich habe eigentlich, nachdem ja Donald Trump in der goldenen Kutsche in Windsor rumgefahren ist, gesagt, die holen die goldene Kutsche im Schloss Sondershausen raus, was ja auch ein ziemlich massives Gerät ist, auf das wäre Trump bestimmt sofort scharf, nach Amerika zu holen, dass sie dann noch durch Thüringen fahren, dass wir noch 3-4 Tage von ihren schönen Erlebnissen hier profitieren können. Was ich aber am spannendsten fand, ich meine, ich bin ja jemand, der professionell solche Dinge anschaut, kann mir das eine oder andere erklären, die Reichweite von diesen Menschen über Boulevardfernsehen, dass das sozusagen ein Ministerpräsidenten, andere ernstzunehmende Menschen hier, ich denke allein an die Chefin der Stiftung in Weimar, der Klassik, dass sie da mit darum stehen müssen. Aber was mich richtig beschäftigt hat, ist, dass diese Menschen so ein Gefallen an den grauen Filzlatschen in der Anna-Amalie-Bibliothek bekommen haben. Und aus dieser Szene klar wurde, dass diese Menschen, ja, die sind ja fast in meinem Alter schon zum Teil, der eine Teil davon, dass sie nie in ihrem Leben vorher in einem Museum in Deutschland waren.
Das glaube ich,
dass es wirklich gibt und die sind auch reich offensichtlich. Wir wissen nicht, wie bei Donald Trump, ob sie reich an Schulden sind oder reich an Geld, das wissen wir nicht, aber zumindest zelebrieren sie das so. Aber dass diese Menschen durchs ganze Leben gekommen sind und nie in einem Museum waren, weil sie die Filzflaschen das erste Mal in ihrem Leben gesehen haben.
Ja, das sagt aber auch viel über die Gesellschaft, dass das scheinbar nicht Vorbilder, aber zumindest, dass das was Erstrebenswertes sein kann, so blöd zu sein und zu Reichtum gekommen sein.
Die Aufmerksamkeit, die solche Leute verschaffen, scheint für viele doch ein ziemlicher Anreiz zu sein, sich mit ihnen zu umgeben. Das ist natürlich wirklich ein Tribut an die Zeit. Wenngleich ich doch in Frage stellen würde, dass es jemand, der sozusagen ernsthaft Politik macht oder ernsthaft im Journalismus ist, dass der durch die Kontakte mit diesen Leuten irgendwie profitiert. Das müsste man eigentlich mal diskutieren. Wir diskutieren ja viel über Medien. Denken Sie mal an die NDR-Talk-Runde, wo sie eine junge Dame, die ein bisschen komisch aufgetreten ist, den Stuhl vor die Tür gesetzt haben. Jetzt haben wir auch da eine Diskussion. Das heißt, ja, es gibt auch ernste natürlich zunehmende Tendenzen, die wir auch diskutieren und kritisch betrachten müssen. Aber das war eine tolle Nummer hier.
Das war eine tolle Nummer und sagt immer über die, die sich damit schmücken wollen. Also das ist Kabarett und Komödiantentum in den Hauptnachrichten.
Naja, dass die Schlutzohren sind und sich sozusagen vermarkten, das mag ja ihre Aufgabe sein. Aber dass dann sozusagen ein ganzes Land plötzlich anhält und steht, weil so ein paar Leute hier unterwegs sind, das ist schon bemerkenswert. Also mal schauen, wohin die Entwicklung noch weiter uns führt. Ne?
Na, bleiben wir mal beim Komödianten, oder zumindest beim Clownesken, der Oberclown, der gefährliche Oberclown Trump. Diese Trauerfeier für Charlie Kirk, schreibt der Spiegel, Heiligenverehrung nach Trump-Art. Da steht uns noch einiges bevor, oder?
Ja, gar keine Frage, aber das ist eigentlich ein Grundton, den wir ja hier schon immer mit diskutieren. Also der Trump hat im Gegensatz zu vielen anderen drumherum natürlich ein ungeheures Gespür, also das heißt ein Naturtalent zur Show und was für ihn nützlich ist, was er machen kann. Es ist ja interessant, der rechte Aktivist ist umgebracht worden, das ist von niemandem zu billigen, das ist genauso wie es andersrum, wir haben ja eine ganze Reihe auch demokratischer Politiker, die angegriffen worden sind, zum Teil umgebracht worden sind, da gab es natürlich keinerlei dieser Größenordnung von sozusagen von Darstellung. Aber die Frau, die Witwe des Mannes, hat ja eigentlich einen Ton eingeschlagen, der sehr versöhnend war, was für dieses Land Amerika sicherlich ganz wichtig ist. Und Donald Trump hat natürlich das Gegenteil gemacht, hat Öl hineingegossen. Er weiß, wie also eine Situation für sich ausschlachtet. Das heißt, man muss fast befürchten, dass sozusagen dieser Tod von dem jungen Mann, der zum Teil extreme Auffassungen hatte, aber direkt selber sozusagen niemanden umgebracht hat, dass der Donald Trump das für sich ausnutzt. Und die Spaltung Amerikas, die uns allen ja hier große Probleme bereitet, weiter vorangetrieben wird. Die Demokraten kommen nicht aus der Defensive, man sieht das im Augenblick. Und das ist etwas, was natürlich ausstrahlt auch auf den Rest der Welt. Das heißt also, bei uns auch die Spaltung vorangetrieben werden wird. Und wir natürlich aufpassen müssen, dass wir uns nicht in diesen Sog begeben, der in Amerika diesen Sumpf angerichtet hat.
Mhm. Nellis schreibt ja, dass dieser Rachefeldzug gerade erst begonnen hat. Das geht jetzt richtig los. Nicht nur in Amerika, es trifft ja auch Auslandsjournalisten. Also die deutschen Journalisten, die immer ein 5-Jahres-Visum hatten, die müssen jetzt irgendwie nach 8 Monaten bangen, dass sie wieder rausgeschmissen werden. Also die Auslandsberichterstattung wird auch schwieriger.
Gar keine Frage. Herr Tewes von CDF ist ja direkt angegriffen worden von einem der nahestehenden, Trump-nahestehenden Politiker. Er war früher Botschafter in Deutschland, ein gewisser Herr Grenell. Der hat ja richtige Ausfälle gestattet gegenüber Tewes und versucht ihn vielleicht auch da spektakulär aus dem Land zu treiben. Das ist etwas, wo ich sagen würde, das geht jetzt über diese einzelnen Inszenierungen hinaus. Was viele Menschen bei uns vielleicht nicht sehen oder auch nicht sehen wollen, dass es hier auch um einen Kulturkampf geht. Das heißt also, man versucht auf allen Ebenen die funktionierenden Instanzen in Amerika und mit Auswirkungen auf uns natürlich auch zu schleifen, zu verändern. Allein diese Angriffe auf verschiedensten Ebenen gegenüber Journalisten, Medienhäusern, Erpressung, schauen Sie an die New York Times, eine 15 Milliarden Klage, absurd, das sagt jeder Jurist in Amerika, aber das Klima, das da erzeugt wird, das zeugt dafür, führt dazu, dass Journalisten schon bei der Herangehensweise an Themen sich zurückhalten. Wir sehen das ja bei der Washington Post, der Bezos, der ja direkt bei Tische sitzt, als Tech-Oligarch, dass der schon die Zeitung sozusagen auch knebelt an dieser Stelle, dass Talkmaster ausgetauscht werden müssen, weil die Konzerne, die die Medienanstalten besitzen, noch andere Interessen verfolgen und immer Angst haben, dass Donald Trump ihnen eventuell wirtschaftliche Schwierigkeiten bereitet. Das heißt, das ist eine ganz Knäuel von Maßnahmen, mit dem die Pressefreiheit in Amerika geschleift werden soll. Und ich erinnere nur an den alten Jefferson, einen großen amerikanischen Präsidenten, der sagte, wenn Sie mich fragen, ob ich lieber ein Amerika hätte ohne Parteien oder ohne freie Medien, ich würde auf die Parteien verzichten. Das heißt also, hier geht es um die Substanz und da müssen wir aufpassen, dass bei uns nicht das Gleiche auf kleinerer Ebene für Arme und diese Diskussion um die Talkmasterin NDR und Bayerische Rundfunk, die, ich weiß nicht, ob Sie die Sendung, diese Sendung klar gesehen haben mit der Frau Julia Roos.
Mhm.
Das ist ein plattes Zeug. Das kann auch ein öffentlich-rechtlicher Sender gar nicht machen, weil das einfach so primitiv ist von der ganzen Anlage her, wie man journalistisch dort arbeitet. Das ist vollkommen konsequent, dass man sie rausgesetzt hat. Die hat viel Inbrunst und viel Überzeugung, aber wenig Kenntnis der Dinge. Aber wir sehen an dieser Stelle, dass dieser Kulturkampf auch zu uns herüberschwappt und dass hier versuchen auch einige auf diese Art und Weise sozusagen die öffentlich-rechtlichen, aber auch die anderen Medien in die Hand zu bekommen. Ja, schauen Sie mal, der Generalsekretär der CDU hat gleich gefordert, beim Geld sozusagen die Öffentlich-Rechtlichen zu knebeln. Das sind alles Anzeichen dafür, dass man hier auch gerne diesen Kulturkampf Krieg hierüber ziehen möchte. Hm.
Kulturkrieg gefällt mir besser. Kulturkampf klingt irgendwie so harmlos, als ob es da nur ums Gendern und um so Sachen geht, die, ja, könnte man sagen, Äußerlichkeiten sind, aber da geht es ja um die Grundfesten. Das ist doch mehr als ein Kulturkampf. Da geht es doch um die Frage, in welcher Gesellschaft, Ordnung wir leben wollen.
Wir sind doch in der frühen Phase bei uns hier und die Frage ist ja, polarisieren wir mit an dieser Stelle und sozusagen dramatisieren wir mit, weil das führt dazu, dass Menschen dann sehr schnell Positionen einnehmen, die nicht mehr in der Lage sind, diese Menschen irgendwie flexibel auf die Dinge zu reagieren, zuzugehen auf jemanden. Ja, wir haben diese Situation längst in Amerika, wir haben die zum Teil in Frankreich. Das heißt, hier in Deutschland wären wir gut beraten, alle zusammen unsere Position zu vertreten, aber das doch bis zu einem gewissen Grad so zu machen, dass die Menschen noch miteinander reden können. Das ist in Amerika scheinbar nicht mehr der Fall.
Polarisiert, aufgeheizt ist natürlich schon immer gewesen die Debatte um den Nahostkonflikt in Israel, Gaza-Krieg und so weiter. Wenn man das anspricht, da verleihen ja schon wieder die Augen und sagen, ach, lass uns nicht drüber reden. Dennoch müssen wir natürlich drüber reden. Nicht nur Großbritannien erkennt den Staat Palästina an. Was folgt denn daraus für die deutsche Politik?
Naja, erstmal ist das natürlich ein symbolischer Akt. Die Franzosen wollen das ja auch die Woche machen. Die Australier haben mitgezogen, Portugiesen. Also Deutschland, um Deutschland herum wird es einsam. Wir haben natürlich eine andere Geschichte bezogen auf das jüdische Volk und auf Israel. Und es ist klar, dass wir da an dieser Stelle nicht diejenigen sind, die voranschreiten. Aber ich gehe fest davon aus, dass wir letztlich diesen Prozess mit unterstützen müssen, weil wir unterscheiden müssen zwischen dem Staat Israel, dem israelischen Volk, und einer verbrecherischen Regierung unter Netanyahu, zum Teil bestückt mit Extremisten. Das heißt, wir sehen im Augenblick, und da kann Deutschland einfach nicht sozusagen sich der Verantwortung entziehen, dass die Regierung Netanyahu eine Zwei-Staaten-Lösung, die wir alle gemeinsam als die einzige Möglichkeit sehen, überhaupt dort etwas Ruhe und Vernunft reinzubringen in diese Region, dass die sie gerade vernichten. Es geht nicht nur um Gaza. Gaza ist sind schreckliche Bilder, es ist ein Völkermord, der dort stattfindet, da gibt es ja gar keinen Zweifel mehr. Aber es geht vor allem auch um das Westjordangebiet, dass das geteilt, getrennt wird und der israelische Staat unter Führung von Netanyahu das Land annektiert und damit eine friedliche Lösung für die Zukunft verbaut. Und das ist jetzt natürlich schon eine zugespitzte Situation. Da haben wir nicht Zeit, irgendwann mal uns dazu Gedanken zu machen, sondern das muss verhindert werden, damit irgendeine Perspektive da ist. Sonst bleibt ja immer nur der permanente Krieg und wir sehen, wohin das alles führt. Insofern sage ich mal, ja, Deutschland gerät auch unter Druck und wird mit Sicherheit auf Dauer seine Position nicht halten können, wenn alle drumherum im Westen die Meinung vertreten, wir müssen das machen, dann wird Deutschland nachziehen müssen, trotz seiner Geschichte, trotz seiner besonderen Beziehung zu Israel, weil es geht hier auch um die Zukunft von Israel und die sollten wir uns sozusagen, die sollte uns wert sein, das vernünftig zu machen.
Also Sie sagen, die bisherige Zurückhaltung war okay, aber jetzt geht es darum, Stellung zu beziehen. Netanyahu sagt ja, dass das diese Anerkennung ein Beitrag zur Stärkung der Hamas. Ist das tatsächlich so?
Ich kenne das nur aus der DDR, aus den Diskussionen. Also wenn Kritik aufkam an dem, was in der DDR passierte, dann wurde dann sofort prinzipiell gesagt, ja, die DDR ist ein sozialistisches Land, der Sozialismus für den Frieden. Und bist du gegen den Frieden? Ja, bist du gegen den Weltfrieden? Und da warst du dann natürlich immer sehr geplättet, wenn die grundsätzliche Frage gestellt wird. Natürlich, wenn alle Ziele, die Netanyahu verfolgt, nicht durchgesetzt werden, dann ist es immer etwas, was der Hamas hilft. Gleichzeitig sehen wir auch, dass die Politik und der Krieg, den Netanyahu im Gazastreifen führt. Wir wissen alle, warum das so ist. Wir wissen auch um den 7. Oktober und diese schreckliche, grausame Art der Hamas damals, viele Menschen umzubringen. Aber das ist jetzt wirklich ein Stück her und hier haben wir eine ganz neue Situation durch den Völkermord, der ja letztlich in diesem Gazastreifen passiert. Und da kann man nicht alles rechtfertigen damit, dass da einmal diese Geschichte stattgefunden hat. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle sie im Hinterkopf haben, aber wir müssen damit sorgen, dass nicht neue 10.000 Menschen umgebracht werden. Und insofern sage ich mal, ja, Netanyahu versucht das irgendwie zu begründen, aber all diese Hamas-Hinweise begründen ja nicht, warum man Siedlungen baut im Westjordangebiet auf dem Territorium von Palästinensern, warum man sie vertreibt und warum man die Zwei-Staaten-Regelung zerstören will. Also das heißt, wir sind hier in einem grundsätzlichen Dilemma und müssen uns entscheiden.
Wir scheinen auf der ganzen Welt in einer Dilemmasituation zu sein. Putin zündelt an allen Ecken in Europa. Manche in der CDU meinen, man sollte die Jets abschießen. Da kriege ich ja gleich Gänsehaut, also und zwar eine unangenehme, dass dann tatsächlich Krieg direkt in Europa, ist ja schon Krieg in Europa, aber dann betrifft es uns direkt, oder?
Es betrifft uns schon direkt, aber das wäre dann eine übergangene heiße Situation zwischen uns, der NATO und Russland. Das ist natürlich Unsinn. Ich frage mich, was in den Köpfen von manchen, also auch als Experten ausgewiesenen Politikern vor sich geht. Wir wissen, Putin braucht diese ganzen Konflikte, auch um zu begründen, die NATO wurde ihn überfallen. Das heißt, das wird hier auch an der Ecke getestet. Ich glaube aber eher, dass die Absicht der Russen ist, die NATO in Aufruhr zu versetzen, die Spaltung der NATO voranzutreiben. Das heißt, wir sehen ja, Donald Trump hat andere Dinge zu tun, er hat große Reden zu halten und den Kulturkriegkampf zu forcieren. Das heißt, er ist wie ein kleines Kind, die Sache mit einem schnellen Frieden in der Ukraine hat nicht geklappt. Er hat das Spielzeug weggelegt, hat sich ein neues Spielzeug gesucht und ist froh über die Ablenkung auch in der Öffentlichkeit in Amerika, dass er nicht ständig gefragt hat, nur was ist denn nur mit der Ukraine? So, diese Situation nutzt Putin aus mit den Provokationen, versucht er sozusagen immer deutlicher zu machen, dass die Amerikaner nicht bereit sind, für Europa hier einzutreten. Und das ist natürlich eine Situation, wo, ja, Sie kennen das ja, wenn eine Katze eine Maus fängt, da lässt sie immer mal los und dann schnappt sie wieder. Das ist die Vorstellung von Putin in Bezug auf die baltischen Staaten, auf Polen, auf die anderen Länder, die früher mal zum Warschauer Vertrag gehörten, also zum sowjetischen Imperium. Also das ist einfach eindeutig sein Versuch, das auszutesten, den Spalt weiterzutreiben. Und gleichzeitig, wenn wir gezwungen sind, Estland, wenn wir gezwungen sind, Finnland, wenn wir gezwungen sind, Schweden oder Polen stärker zu schützen, ziehen wir natürlich Mittel und Möglichkeiten ab, die Ukraine zu unterstützen. Und das ist der zweite Punkt. Also das heißt, es ist alles gar nicht so kleines Zündeln, sondern das sind die Überlegungen, wie kann man das Engagement des Westens bezogen auf die Ukraine schmälern, wie kann man auch da sozusagen für Schwierigkeiten sorgen. Und insofern bleibe ich bei meiner These, wir müssen da nicht militärisch darauf antworten, das wäre dumm. Ja, das ist auch nicht sinnvoll in keiner Weise. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Die Auseinandersetzung, der Krieg findet ja auch auf anderen Ebenen statt, zum Beispiel im Bereich Cyber. Und da würde ich sagen, einfach mal richtige Schritte in die Richtung gehen, Russland vom internationalen Internet abzuklemmen. Also ihnen deutlich machen, wenn ihr da provoziert, machen wir das. Mhm. Und das, glaube ich, wird in Moskau sehr schnell verstanden, weil das sozusagen ein etwas ist, wo wir zum Teil die Amerikaner brauchen, aber wir können auch hier in Europa einiges machen. Da sollen wir uns nicht kleiner machen, als wir sind. Aber da haben alle bis jetzt Angst, sozusagen zu sagen, ja okay, diese Welt ist, Internet ist einig. Ja, es ist sehr schön und gut, aber wenn das Internet auch zum Krieg genutzt wird, dann müssen wir uns an dieser Stelle auch wehren. Und ich würde schon sagen, dass dies sehr schmerzhaft für Russland sein könnte. Sie können über China manches dann ausgleichen, aber nicht alles.
Herr Lochthofen, Sie sind mit einer guten Nachricht eingestiegen, aber ich habe mich eigentlich auf die gute Nachricht am Schluss gefreut.
Die haben wir sofort auch. Also es sind ja, ich habe hier mindestens 20 stehen, aber wir können ja nicht eine ganze Sendung nur mit guten Nachrichten machen. Da schauen die Leute auch an angesichts dieser Welt. Nein, aber dass das Schauspiel in Erfurt doch sozusagen eine Chance bekommt. Es dauert ein Stückchen, es wird klein werden, aber dass es zurückkehrt nach Erfurt, das heißt im Theater, neben der großen Oper, neben Konzerten, auch ein Teil Schauspiel geboten wird, das finde ich für eine Stadt wie Erfurt, eine Landeshauptstadt, doch angemessen. Ich war damals sehr dagegen, als das Schauspiel abgeschafft worden ist. Es gab pragmatische Gründe, man hoffte damals auf eine bessere Kooperation zwischen Erfurt und Weimar, aber wer Erfurt und Weimar kennt, weiß, das kann gar nicht gelingen, so etwas. Die Städte sind irgendwie sagen, kulturell weit voneinander entfernt, zumal die Weimarer sich als heimliche oder echte kulturelle Hauptstadt Thüringens fühlen, was ihnen auch gegönnt sei. Aber dass jetzt nun in Erfurt man auch gegenüber sozusagen der Stadtbevölkerung auch ein Schauspiel wieder einführt, das wird Geld kosten. Man hätte das Geld, was man für Anwälte und für Studien in Bezug auf Montabaur verplempert hat, weit über 1 Million, wenn ich es jetzt im Augenblick sehe, hätte man gleich dafür nehmen können, wenn man sich nicht sozusagen diesen kleinen Kampf begeben hätte. Aber insgesamt scheint mir die Perspektive doch auch für, auch selbst für die Weimarer sehr nett, wenn in Erfurt wieder ordentlich Schauspiel gemacht wird.
Ja, und nicht nur das, also die Sparte Schauspiel wird es wieder geben, das ist eine freudige und eine schöne Nachricht. Auch es wird vielleicht ein Führungsteam geben, es wird also die hierarchische Struktur aufgebrochen.
Da bin ich wieder anderer Meinung. Ich glaube, ich habe meine Erfahrung auch aus der DDR ist, wenn alles allen gehört, dann gehört es niemand. Wenn alle gemeinsam alles machen, dann hat es keiner zu verantworten. Nein, ich glaube schon, dass ein künstlerisches Haus nach Möglichkeit mit einem guten Frau, mit einem guten Mann an der Spitze, schauen wir jetzt selbst die Deutsche Bahn hat sich jetzt eine Frau an die Spitze gewählt. Ich hoffe, dass sie das wirklich gut macht. Sie hat ja einen tollen Job bis jetzt gemacht. Also ich würde sagen, auch im Theater muss einer die Verantwortung haben. Wir haben ja schon jetzt das Gemeckere wieder in Erfurt, dass sie sagen, ja keiner und niemand hat was zu verantworten. Das ist keine Perspektive. Ich glaube nicht, dass es gut ist.
Sehe ich ganz anders, denn Weimar zeigt ja, dass es gehen kann, aber wir werden sehen und wie sich das in Erfurt entwickeln wird.
Herr Rose, wir haben ein Problem. Ich habe immer gehofft, dass wir mit unserem kulturellen Hintergrund, sehen Sie, unser Fußball spielt in irgendeiner Liga, die Menschen gar nicht kennen, was das für eine Liga ist.
Ja. Der Lärm heute gestern.
Also wirklich. Kultur ist schon unser Hauptbrot, auch wenn wir hier als Staatsbesuch die Geiselfamilie haben. Ja. Aber ich sage jetzt mal, wir müssen etwas dafür tun, dass wenigstens die eine oder andere Sparte im Theater deutschlandweit von Bedeutung ist. Das ist uns einfach in den 30 Jahren nicht gelungen. Und da habe ich immer die Befürchtung, wir machen alles mehr oder weniger auf dem Feuerchen, was hier im Lokalen, in der Stadt oder in der Gegend wärmt. Aber wir müssen natürlich auch ausstrahlen können bei dem Geld, was wir da einsetzen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Das wird noch ein paar Jahre dauern, Sie sagen es. Und wie sich auch die Entscheidungsstrukturen da im Theater entwickeln. Da wird es ja noch im alten Schauspielhaus wird es auch noch was in 2-3 Jahren eine schöne Eröffnung geben. Also es gibt Hoffnung und gute Nachrichten auch für Erfurt.
Jawohl, selbstverständlich. Die suchen wir und die finden wir und die springen uns ja direkt an. Sehr also gut. Dann eine gute, hoffnungsvolle Woche.
Das wünsche ich Ihnen auch. Herzlichen Dank, Herr Lochthofen. Tschüss.